ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Ich muss ja gestehen, mein erstes Poster über meinem Bett in meinem Kinderzimmer, das war aber... Willkommen im Hauser Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Christoph Prössel.
Hallo.
Und ich bin Gabi Biesinger. Christoph, wenn ich das höre, komme ich richtig in Partystimmung. Wie geht's dir?
Ja, es geht so.
Gut, wir driften musikalisch vielleicht ein bisschen auseinander. Aber ich freue mich persönlich, dass wir ein Jubiläum feiern. Es ist 50 Jahre her, dass ABBA mit Waterloo den Eurovision Song Contest in Brighton gewonnen haben. Brighton feiert das groß mit einer Ausstellung, die ich mir angeguckt habe. Aber bevor wir zum Showblock kommen... Blicken wir nochmal auf ein politisches Thema, hinter dem sich eine ganz interessante Geschichte verbirgt, das aber in den vergangenen Wochen eigentlich ein bisschen untergegangen ist, würde ich sagen. Das Interesse aus Deutschland an Berichten von uns war mäßig. Es geht um den Wechsel an der Regierungsspitze in Irland, also in der Republik Irland. Und ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich im Urlaub in wärmeren Gefilden gerade aufs Meer starrte, als die Eilmeldung auf meinem Handy piepte, dass der irische Ministerpräsident Leo Varadkar völlig überraschend seinen Rücktritt angekündigt hat. Ich saß dann erstmal direkt aufrecht auf dem Badetuch und fragte mich, was ist denn da los?
Ja.
Und du, Christoph, dich hat die Eilmeldung vom Varadkar-Rücktritt in London am Computer erreicht und Du hast dich auch gefragt, was ist denn da los?
Total, und ich hatte auch den Eindruck, dass das bei vielen Kolleginnen und Kollegen so war. Ne? Da haben schon sehr viele drüber berichtet, natürlich auch die irischen Medien, haben wir dann ja einen Blick drauf. Und die haben aber sehr frontal berichtet, also was er dann gesagt hat in seiner Mitteilung. Und da ging es halt zum einen um Äußerungen, die so andeuteten, dass er einfach auch ausgebrannt ist. Und zum zweiten aber, dass er den Weg frei machen möchte für einen Nachfolger, für eine Nachfolgerin, die jetzt Schwung nehmen kann, neue Energie bereitstellt, ja, für die letzten Monate bis zu den Wahlen. Denn wir sind ja mitten in der Legislatur. Das heißt, gewählt werden muss bis Frühjahr 25. Und ich glaube, da wollte er den Weg freimachen. Umfragen sind gerade nicht so doll für seine Partei, für einen Nachfolger und für eine Reenergisierung oder so, wie man das vielleicht nennen könnte.
Also freiwillige Rücktritte, die so gutmütig daherkommen nach dem Motto, ich mache den Weg frei für neue Kräfte. Da steckt ja meist mehr dahinter, dass irgendwas schiefgelaufen ist, dass man entweder Dreck am Stecken hat oder man sich in irgendeine Ecke politisch manövriert hat, aus der man nicht mehr rauskommt. Was gibt es denn hier so für Thesen, was Leo Varadkar alles dazu getrieben haben könnte?
Also das war mein erster Gedanke. Da dachte ich, okay, vielleicht ist mit dieser Pressekonferenz, mit dieser Rücktrittserklärung noch längst nicht alles erledigt. Und wir werden irgendwie in den nächsten Wochen noch irgendwas hören, eine Berichterstattung bekommen, die uns dann auch erklärt, was hier wirklich passiert ist. Das war aber jetzt so gar nicht der Fall. Aber man kann schon zum einen die Umfragewerte sich anschauen, die einfach für seine Partei Fine Gael sehr schlecht waren. Sinn Féin ist seit geraumer Zeit die stärkste Kraft in Irland und wird wahrscheinlich, wenn es so weiterläuft, dieses Ergebnis auch in den nächsten Wahlen erzielen können. Und dann gab es eine Sache, die ist vielleicht nicht ganz unerheblich für seinen Rücktritt, die vielleicht auch ihm selber nochmal deutlich gemacht hat, dass einfach der Schwung raus ist, dass die Kraft nicht mehr da ist. Und zwar ganz interessant, in Irland gibt es ja diese Citizens Assemblies, also Bürgerversammlungen, Bürgerräte, in denen über meistens sehr kontroverse Themen diskutiert wird. Das ist eigentlich ein tolles Vehikel, funktioniert auch ganz gut. Wir haben da auch schon breit drüber berichtet. Ich finde das wirklich spannend und ich habe so viele Leute mit glänzenden Augen erlebt, die also mir gesagt haben, wie toll das ist, dort zu arbeiten und zu diskutieren und dann eben die Schlussempfehlungen für die Regierung zu formulieren. Und das hat hier alles relativ reibungslos mit einigen Themen auch geklappt. Und dann gab es eben dieses Thema Rolle der Frau, Rolle der Familie. Und das mündete in einer Empfehlung, die Verfassung zu ändern. Die Regierung hat dann aber diese Empfehlungen der Citizens Assembly, wo also 100 Leute zusammensitzen und sich überlegt haben, wie soll denn unsere antiquierte, von 1937 stammende Verfassung neu geschrieben werden. Diese Empfehlungen sind dann abgeschwächt worden. Und dann gab es die Umfrage, das Referendum, das brauchte man, um eine Verfassungsänderung vornehmen zu können. Und auf einmal gab es Mords die Klatsche für diese Regierung, für zwei Formulierungen, die dort wiederzufinden waren, die abgeschwächt waren. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen zum einen den Unmut vieler mit dieser Regierung zeigte, aber eben zum anderen auch vielleicht zu viel eingegriffen hat in die Empfehlungen der Citizens Assembly. Eine schwierige Gemengelage, hat man auch unterschiedliche Meinungen, was genau. Aber dass da viele unzufrieden waren mit der Regierung, das ist in dem Moment allen deutlich geworden. Und ich glaube auch Leo Varadkar.
Und wenn man sich mal die Geschichte der Volksabstimmungen in der Republik Irland in den letzten Jahren anguckt, da gab es das Referendum, die Möglichkeit, eine Abtreibung durchzuführen, zu öffnen. Da wurde zugestimmt, also die Möglichkeiten wurden erweitert. Das war progressiv. Dann wurde eine Volksabstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe durchgeführt. Auch die wurde angenommen, war progressiv. Und Leo Varadkar, dessen Vater in Indien geboren wurde, seine Mutter ist Irin. Er hat Medizin studiert, war Arzt, bevor er Politiker wurde. Der hat sich 2015 dann selbst geoutet als schwul im Zusammenhang mit dem Referendum, weil er sagte, er wolle da jetzt keine Hidden Agenda mehr haben. Also das war alles auf einem sehr modernen Kurs in die Zukunft, liberalere Gesellschaft. Und wenn du das jetzt schilderst mit dieser Formulierung, Rolle der Frau, das war so ein bisschen in Richtung Heimchen am Herd. Mhm. Der Platz der Frau ist im Haus, so ungefähr.
Das, was in der Verfassung steht, stand, was geändert werden sollte.
Genau. Und wenn du das jetzt so beschreibst, ist dann eben die Änderung, über die am Ende abgestimmt wurde, eigentlich nicht weit genug gegangen und wurde darum abgeschmettert. Und das wurde der Regierung vorgeworfen. So habe ich das verstanden.
Genau, so habe ich das auch verstanden. So liest sich das. Und viele haben das dann eben dieser Regierung angekreidet. Und es kam aber sicherlich auch noch eine Unzufriedenheit dazu, wie ich bei einigen Analysten gelesen habe, über die Regierungspolitik im Allgemeinen. Und dann wollte man auch dieser Regierung einen Denkzettel verpassen. Und es gab offenbar sehr, sehr viele junge Leute, die das erste Mal gewählt haben, weil das die ersten Wahlen waren seit Jahren, die möglich waren. Und gerade die sind getroffen in einer Wohnungskrise, die wir gerade in Irland sehen. Und vielleicht haben auch die das zum Anlass genommen und gesagt, jetzt gibt es einen Denkzettel für diese Regierung. Auch weil nicht progressiv genug, aber eben auch, weil in vielen anderen Punkten diese Regierung die Aufgaben, die auf dem Tisch lagen, einfach nicht zufriedenstellend bewältigt hat.
Es gibt ja noch so ein paar andere Themen, die im Moment auch die irische Gesellschaft umtreiben. Irland galt ja immer als ein sehr offenes Land, sehr freundliches Land, viel Migration ein und Auswanderung, beides. Und aber auch da hat sich der Ton verschärft in den letzten Monaten und Jahren, weil viele Zuwanderer gekommen sind. Und du hast schon ein Thema angesprochen, Wohnungsnot. Und es gab auch Zwischenfälle schon, richtige Angriffe von rechtsgerichteten Gruppen, die Ärger inszeniert haben vor dem Hintergrund des Themas Zuwanderung, also die Rechten erobern da gerade einen Teil der Gesellschaft, haben eine laute Stimme und wollen keine Zuwanderung mehr. Was macht das mit dem Land?
Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Die kulminierte ja im Dezember dann in Ausschreitungen in Dublin. Und da hat man sich die Frage gestellt, in den Medien in Irland natürlich und wir uns hier auch in London, wer ist da eigentlich auf die Straße gegangen? Und da waren offenbar, so ist unsere Einschätzung, so ist die Einschätzung vieler Beobachter, da waren Rechte dabei, die das instrumentalisiert haben, aber da waren eben auch viele junge, erwachsene, junge Menschen dabei, die in der Tat total genervt sind von der Wohnungssituation, die, nur mal um so eine Hausnummer geben zu können, es gibt Wohnungen, wenn ich was Neues mieten will, eine Wohnung, ein Schlafzimmer, dann bin ich da ganz schnell bei 2000 Euro in Dublin.
Also
In Dublin, genau. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ich irgendwie einen normalen Beruf habe oder als Anfänger im Beruf stehe, dann geht mein Gehalt mit der Miete drauf. So, und die Chance irgendwie mal zu kaufen, was ganz wichtig ist, die kaufen viel die Iren, das ist Teil der Altersvorsorge, ist traditionell in dem Land angelegt, da denkt dann schon gar keiner mehr drüber nach. Es gibt Erhebungen, zwei Drittel der 18- bis 24-Jährigen sagen, ich denke über Auswandern nach. Also das zeigt so ein bisschen, das sind möglicherweise die, an denen der Wohlstand in diesem Land vorbeigeht, die auf die Straße gegangen sind. Und viele Rechte haben das eben verbunden mit der Flüchtlingssituation. 100.000 Ukrainer beispielsweise hat das Justizministerium im Januar dieses Jahres gezählt, sind in Irland ins Verhältnis gesetzt 5,1 Millionen Einwohner. Das ist eine ganze Menge. Die haben viel aufgenommen. Die waren also wirklich da vorne dabei. Aber eine Wohnungskrise, die über 20, 30 Jahre angelegt war, die ist vielleicht ein wenig verschärft worden dadurch. Und dann haben natürlich die Rechten sich draufgeworfen und haben gesagt, hier, die Flüchtlinge nehmen uns alles weg. Insofern ist das schon auch eine große Frage in der Flüchtlingspolitik. Kann man weiterhin so viele Menschen aufnehmen, wie das in den vergangenen Monaten erfolgt ist? Wohnungsbaupolitik habe ich angesprochen, Cost of Living Crisis, also das, was wir auch in England kennen, ja, hohe Energiepreise, Inflation, all das hat natürlich eine total wichtige Rolle gespielt.
Und dabei hatte Irland sich ja sehr gut gemacht wirtschaftlich. Nach dem Down, sagen wir mal, als sie unter den Rettungsschirm der EU kriechen mussten, hatten sie sich wieder rausgearbeitet. Sie haben diese niedrigen Unternehmenssteuern, die sie zu einer echten Alternative im englischsprachigen Raum machen zum United Kingdom, vor allen Dingen seit dem Brexit. Also müssten sie auch ein Brexit-Gewinner gewesen sein an dieser Stelle. Unheimlich junge Bevölkerung, gut gebildet. Und das scheint sich aber nicht richtig ausgezahlt zu haben, dadurch, dass nicht investiert wurde in Infrastruktur und das nicht angekommen ist im Leben der Menschen.
Ja, und so ganz genau fehlt mir da auch noch die Erklärung. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen viel gelesen, weil wir irgendwie auch nochmal recherchieren dazu. Aber ich finde, es ist ganz schwer zu sagen, warum dieses Land, wie du es geschildert hast, ja, mit einem Haushaltsüberschuss, ja, also die verzeichnen im Moment Milliardengewinne jedes Jahr, ja, die überlegen jetzt einen Fonds zu gründen für Klima beispielsweise. Und da fehlt aber dann offenbar der politische Wille, Geld auch in die Hand zu nehmen für Wohnungsbau. Ja, das ist jetzt nochmal von dem neuen Premierminister Simon Harris genannt worden. 250.000 Wohnungen in den nächsten 5 Jahren. Aber da fragt man sich natürlich schon so. Ja, und die letzten Jahre, ich meine, ihr wart in der Regierung, habt ihr gepennt, habt ihr nichts gemacht? Warum nicht? Warum ist da kein Geld reingeflossen? Sehenden Auges, ja, ist ja auch kein neues Thema. Und das hat mich schon so ein bisschen verwundert. Auf der einen Seite dieses Geld nehmen für einen großen Fonds, den man jetzt aufsetzen will, einen Zukunftsfonds. Auf der anderen Seite aber dann auch viele Jobs, ja, also wir haben dort Apple, wir haben dort Google, die Europazentralen, aber die kommen nicht nur steuerlich dorthin, sondern die bringen eigentlich auch Jobs mit, Arbeitsplätze, Headquarter, ja, da wird Geld verdient. Und trotzdem läuft dieser Wohlstand an vielen jungen Erwachsenen vorbei. Und das ist so eine Widersprüchlichkeit, die ich total spannend finde, wo mir aber auch noch keiner so genau erklären konnte, wie kann es sein, dass so eine Partei wie Fine Gael oder Fianna Fáil, der Koalitionspartner, die Grünen sind da auch noch mit dabei, muss man der Fairness halber sagen, dass diese Koalition dieses Thema so überhaupt nicht adressiert hat.
Du planst eine Recherchereise nach Irland, also dann wirst du uns Antworten hoffentlich mitbringen.
Ich hoffe, ja.
Und du hast eben schon angesprochen, der neue irische Taoiseach heißt jetzt Simon Harris, ist vom Parlament bestätigt worden. Und er hat angekündigt, gegen Populismus und vorsätzliche Polarisierung zu kämpfen. Er will pro-europäische Politik machen, hat er gesagt. Und wir haben jetzt in 2 Monaten die Europawahl. Wie steht Irland denn da?
Wird total spannend, glaube ich, weil natürlich Irland echt auch eine Geschichte hat mit Europa. Ja, also Rettungsschirm, ne, 2008 Finanzkrise. Da sind ja auch viele Leute wirklich in die riesigen Schwierigkeiten gekommen. Wir hatten auf einmal, saßen auf ihrer Darlehensfinanzierung und danach dann aber jetzt die Entwicklung, wie wir sie jetzt sehen, also stark angewiesen auf Europa, weil dort eben auch viele europäische Konzerne sitzen. Ich bin sehr gespannt. Das wird sicherlich so der erste Lackmustest dann für Taoiseach Simon Harris und seine Partei. Und Wohnungskrise selber ist ein bisschen schwierig natürlich, das zu einem europäischen Thema zu machen. Wird von den Grünen auch getan. Es gibt auch die Sozialdemokraten, die dort mit dem Thema starten. Aber eigentlich ist das ja auch Domestic Policy, also die Politik der jeweiligen Regierung. Und da sähe ich jetzt auch die größte Notwendigkeit zu handeln. Auf der anderen Seite kann es natürlich einen ordentlichen Denkzettel geben. Umfragen für Sinn Féin, wie gesagt, sehr sozialorientierte, auf der anderen Seite auch für die Vereinigung auf der irischen Insel eintretende Partei, die könnte da natürlich auch zulegen. Also das wird gar nicht so uninteressant, wird ganz spannend.
Ein Thema, das wir noch kurz streifen wollen in dem Zusammenhang, ist der Konflikt Gaza-Israel, weil Irland da auch eine, ich sag mal, etwas besondere Position einnimmt. Also die haben sich von Anfang an sehr an die Seite von Gaza gestellt. Und jetzt hat eben der neue Taoiseach Simon Harris auch nochmal bekräftigt, man wolle, sobald die Möglichkeit dazu besteht, den Staat Palästina anerkennen. Also sobald eine Art Frieden wiederhergestellt ist, der das ermöglicht. Und Irland wirbt dafür, auch innerhalb der EU andere Länder mitzuziehen, die auch sich dafür aussprechen. Wie ungewöhnlich ist diese Position?
die ist ungewöhnlich. Also das ist eine Position, die wir bei den anderen, ich sag mal, westeuropäischen Ländern ja nicht vorfinden. Und ich kann mir das nur erklären aus der Geschichte Irlands heraus. Also ein Land, das lange auch hart kämpfen musste, um seine Unabhängigkeit zu erlangen. Und das ist ja auch hochinteressant, wenn man in Nordirland unterwegs ist. Dort sieht man dort regelmäßig die Fahne Palästinas hängen. Es gibt Murals in Derry, Londonderry. Es gibt Murals in Belfast, auf denen auch Motive eingerahmt in die Farben Palästinas zu erkennen sind, etc., etc. Also das wird aufgegriffen, dieses Motiv. Eine Nation, die nicht ihre Unabhängigkeit erlangen kann. Ja? Und ich glaube, nur so kann ich mir erklären, warum das so eine wichtige Rolle spielt, auch in der irischen Politik. Und auch wenn man dort die Medien verfolgt, das wird sehr aufmerksam begleitet und ganz anders als hier von London aus.
Und jetzt letzte Frage zu dem Komplex. Du hast es schon angesprochen, bis Frühjahr 25 müssen Wahlen stattgefunden haben. Die jetzige Koalition gibt große Zuversicht aus, dass auch sie dann weiterhin in dieser Art und Weise regieren wird. Aber Nordirland ist jetzt von Sinn Féin, sagen wir in Anführungsstrichen, mal übernommen worden. Also die sind dort jedenfalls stärkste Kraft. Ja. Wenn jetzt auch in Dublin Sinn Féin stärkste Kraft würden, die Frage ist, gäbe es Koalitionspartner dafür? Und was würde das für die irische Insel bedeuten, die Idee über die Wiedervereinigung, wenn sich da zwei wiedervereinigungsgetriebene Parteien in beiden Ländern treffen?
Ja, das wird total spannend und ich glaube, das wird deswegen auch eine Frage, die in diesem Jahr noch ein bisschen an Fahrt aufnehmen wird. Ich glaube, dass wir total weit weg sind von einer Vereinigung, aber Sinn Féin selber argumentiert ja, dass dieses Thema einfach nicht debattiert worden ist in den vergangenen Jahren und auf die Agenda gehört und dass man eben darüber sprechen muss, wie eine solche Vereinigung aussehen kann. Alle sollen gewinnen, ja, also es soll das bessere Sozialsystem, die bessere Krankenversicherung, also das ist schon so die Perspektive, aber irgendeiner muss das ja auch bezahlen. Ja. Und dann hast du einen ganz wichtigen Punkt eben angesprochen, wer koaliert eigentlich dann mit Sinn Féin? Die liegen im Moment so bei den Umfragen bei 28% in der Republik, ja, also die brauchen einen Koalitionspartner. Das wird gar nicht so einfach dann für Sinn Féin und bislang, das muss man eben auch sagen, haben die Mehrheit der Menschen in Irland sind eher zurückhaltend. Ja, das ist eine absurde Situation, Sinn Féin weit vorne, aber wenn man jetzt eine Umfrage macht in der Straße, dann sagt eben nicht die Mehrheit, wir wollen die Vereinigung haben. Und da argumentiert eben Sinn Féin, ja, aber wir müssen ja erst erklären, was wir wollen und wie wir es wollen und dann würden diese Umfragewerte auch kommen werden. Denn die Umfragewerte sind wichtig, es müsste ein Referendum abgehalten werden, dann wäre sowas denkbar, aber das müsste dann eben auch gewonnen werden. So viel zu Irland. Kommen wir zum bereits angekündigten Showblock. Waterloo, 50 Jahre Waterloo. Du hast darüber berichtet. Du warst sogar in Brighton bei einer Ausstellung zum Jubiläum. Wie war's?
Ja, ich muss ja gestehen, mein erstes Poster über meinem Bett in meinem Kinderzimmer, das war ABBA. Und ihre Karriere ging ja eben nach diesem Eurovision-Gewinn 74 steil nach oben. Und es war wirklich schon ziemlich außergewöhnlich, wie sie die Musikwelt noch heute mitbestimmen, obwohl es die Band selbst ja seit 40 Jahren auch gar nicht mehr gibt. Aber zu dieser Ausstellung jetzt in Brighton, ABBA haben dort auch eine von diesen blauen Plaketten bekommen. Das sind diese historischen Plaketten, die an Gebäuden angebracht werden für bestimmte Anlässe und eben Brighton Dome, das war diese Veranstaltungshalle, wo der Eurovision Song Contest, der damals ja noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß, damals stattfand. Aha. Und sie haben eben eine Ausstellung bekommen im Brighton & Hove Museum. Das ist so ein Museum, also bisschen krude Mischung, Möbel, lokale Töpferkunst, maritime Malerei. Ich glaube, der Andrang hält sich normalerweise in Grenzen.
Die haben sich einen Kassenschlager
reingesetzt. Die haben sich einen Blockbuster gemacht. Die Kuratorin, also wir haben erzählt, eine Kuratorin hatte diese Idee und die werden jetzt total überlaufen. Uh-huh. One Week in Brighton 1974 heißt diese Ausstellung und sie hatte auch erstmal nichts. Sie hatte einen Aufruf in der Zeitung, lokale Medien, habt ihr was? Und dann sind total viele Leute gekommen. Die hatten Fotos Programmhefte. Sie durfte ins BBC-Archiv da Dokumente raussuchen. Und dass die Show überhaupt nach Großbritannien kam, 1974, das war auch so eine Art Unfall wie beim letzten Mal. Eigentlich wäre Luxemburg dran gewesen, die wollten aber nicht. Dann hat die BBC gesagt, machen wir. Und dann haben sie keine Location gefunden. Sie haben das Royal Opera House in London gefragt, die haben gesagt, nee. Dann haben sie beim Coliseum in London gefragt und der Chef war im Urlaub. Wir haben wochenlang keine Antwort gekriegt. Und dann waren sie heilfroh, dass sie diesen Brighton Dome kriegen konnten. Und neben eben Musik, Ausschnitten, tollen Fotos kann man auch Audios hören von Leuten, die da irgendwie involviert waren. Zum Beispiel aber auch Interviews Björn im Radio. Und dann haben sie den Taxifahrer ausfindig gemacht, der aber nach dem Sieg von Brighton nach London zurückgefahren hat.
Wow.
Und der hat erzählt, also ich saß da abends mit meiner Familie vorm Fernseher und meine Frau und meine Tochter sind voll ausgeflippt wegen der Swedish Girls und die fanden aber super. Und dann kriege ich diesen Anruf, dass ich die fahren soll. Da habe ich gesagt, kommt mit, wir treffen heute the Swedish Girls. Und dann waren seine Frau und seine Tochter dabei und haben erstmal Autogramme gekriegt von ABBA, bevor er sie nach London gefahren hat. Und der Elektriker hat erzählt, bei den Proben, ABBA wollte viermal wollten sie einen Durchlauf haben, weil es ihnen immer noch zu leise war. Es musste lauter sein, es musste mehr Saft drauf kommen. Und das Schlagzeug, das dort auch ausgestellt ist, es gab einen Musikladen in Brighton, Lion and Hall, die waren dann beauftragt worden, auch alles relativ kurzfristig Instrumente für diesen Wettbewerb zu besorgen und sie fanden einfach kein Schlagzeug. Und sie wussten aber, Larry und Peter vom Möbelladen leben an, die haben so eine Schießbude im Keller und dann haben sie gesagt, können wir das leihen? Und dann haben die gesagt, ja, für 20 Pfund fahren wir euch das dann dahin. Und dann haben die da ihr privates Schlagzeug zur Verfügung gestellt, was aber auch nur Kulisse war, weil alles Playback war
alles
und es
Playback?
Wurde gar nicht, also gesungen wurde live, aber die Musik wurde eingespielt. Und kleiner Fun Fact noch, die UK-Jury hat aber wie viele Punkte gegeben, meinst du?
Ich weiß es nicht, wie.
Null. Die haben keinen einzigen Punkt gekriegt. Aber
auf der falschen Seite der Geschichte.
Aber ja trotzdem hier erfolgreich. Und noch kleiner zweiter Fun Fact. Großbritannien selbst war ja mit einem echten Star selbst auch am Start, nämlich Olivia Newton-John, die ja hinterher auch groß geworden ist. Und die hat so eine Schnulze gesungen, Long Live Love, die ist dann am Ende auf Platz 4 gelandet.
Okay, also auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Und Deutschland?
I don't know.
Schneiden wir raus. Wer hat sich die Ausstellung dann angeguckt, als du da warst? Ist das so eher älteres Publikum, die sich da auch gerne nochmal erinnern oder gibt es da auch junges Publikum, Nachwuchs?
Das ist ganz interessant. Natürlich viele Original-ABBA-Fans, so mein Alter, bisschen älter, aber auch eben junge Leute bis hin zu Teenagern. Und die hatten so eine große Wand da. Thank you for the music ist ja auch ein Song von ABBA. Und da konnte man so Zettelchen schreiben und hey, was bedeutet mir ABBA und so. Und da waren dann auch Zettel so, ich war von Anfang an dabei und jetzt sind es meine Kinder. Und ich habe dann da auch wirklich jüngere Teenager getroffen, die da standen und sagten, hey, wir hören das immer, das ist so nice Musik. Und ich habe mich in dem Zusammenhang mit dieser ganzen Ausstellung und dem Jahrestag auch mit dem Phänomen aber mehr beschäftigt, wie das hier noch immer ein großer, erfolgreicher Baustein für das Nachtleben in Großbritannien ist. Es gibt ja die ABBA Voyage Show, das ist ja diese berühmte Show seit Mai 22, wo diese Avatare die Show spielen. Und da gab es jetzt einen Bericht, der vor kurzem veröffentlicht wurde, der sagt, ABBA spült hunderte Millionen in die Stadt mit dieser Show. Innerhalb des ersten halben Jahres wurden mehr als 1 Million Tickets schon verkauft. Und direkt und indirekt sollen rund 5000 Arbeitsplätze an diesem ganzen ABBA-Business hängen. Und das spült auch viel Geld eben in diesen strukturschwachen Osten, wo die eigene Arena gebaut haben. Newham, Hackney, Tower Hamlets, die profitieren davon, dass die Leute da übernachten. 40% der ABBA-Konzertbesucher kommen aus dem Ausland. Und das ist also wirklich hier ein Nightlife-Wirtschaftsfaktor geworden. Aber auch sonst wird ABBA total gemolken. Es gibt eine eigene Webseite mit nur ABBA-Events, wo man von ABBA-Bingo in Kostümen, ABBA-Brunch, ABBA-Bootspartys, ABBA-Disco-Wonderland-Partys zum Mitsingen. Und es gibt in der O2 Arena eine große Mamma Mia, die Party-Kulinarik-Show in einer griechischen Taverne nachempfunden der Geschichte von Mamma Mia, wo man ein griechisches Menü bekommt und mitsingen kann. Souflaki.
Souflaki. Sehr schön.
Und bevor ich mich hier noch weiter in aber Begeisterung rede, ist, glaube ich, mal wieder Zeit, Schluss zu machen. Das war's für heute mit dem Podcast aus dem ARD-Studio London. Sie können uns schreiben, wenn Sie Fragen, Anregungen, Grüße oder was auch immer haben. podcast.london@ndr.de. Danke und tschüss, Christoph Prössl.
Ja, tschüss, bis bald.
Und ich bin Gabi Biesinger. Tschüss.
Neue Paare.
Ich leide echt darunter, dieses Schweigen tagelang und auch nicht beachtet zu werden.
Neue Probleme.
Er hat sich nebenher hier das, was ihm gefehlt hat, woanders geholt und ich habe geguckt, dass ich über Wasser bleibe.
Neue Staffel. Die Paartherapie. Der Podcast von NDR 2 mit Host Maria Richter und Paarcoach Erik Hegmann. Ab sofort jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.